Ja, in unserer kleinen Serie, die Weihnachtsmänner, da sind wir jetzt bei Josef angelangt. Und wir haben zunächst David angeschaut und seine Verheißungen, die sich ja in Jesus Christus erfüllt haben. Da heißt es dann, dass Gott uns einen König schenkt, einen geistlichen Tempel und er schenkt uns seinen Sohn. Letzten Sonntag beim Propheten Jesaja, da wird der kommende Messias in den sogenannten Gottesknechtsliedern näher beschrieben und dann gipfelt es in der Aussage, dass der Gottesknecht so voller Krankheit, Schmerz und der verachtet ist, dass man sogar sein Angesicht vor ihm verbarg. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünden willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihn, auf dass wir Frieden hätten und durch seine Wunden sind wir geheilt. Und von diesen beiden Verheißungen aus dem Alten Testament, da kommen wir jetzt direkt ins Weihnachtsgeschehen schon hinein zu Josef, dem Mann von der Maria. Und da war im Vorfeld kurz die Frage, weil auf dem Flyer nur Josef stand, welchen Josef ich denn meine, weil wir uns ja immer im Alten Testament gerade aufgehalten haben, die ersten beide Male. Und dann habe ich geschrieben, ja, dieser leibliche Vater von Jesus, und du hast es schon ganz korrekt korrigiert. Ich meine natürlich nicht von der Zeugung her, genau. Aber eine kurze Frage, wer von euch hat denn schon mal eine Predigt über Josef, den Mann von der Maria, gehört? Eine Meldung? Ja, das ist doch immer wieder schön, oder? Man kann immer noch was Neues lernen hier. Das ist doch wunderbar. Man darf neue Dinge entdecken. Ich habe Josef ganz bewusst für den heutigen Sonntag auch ausgewählt, als ich das im Vorfeld geschaut habe, weil er zunächst eine Katastrophe erlebt, die ihm sprichwörtlich den Boden unter den Füßen wegnimmt. Und so erzählen mir das auch immer wieder Leute, die einen lieben Menschen verloren haben. Dass sie das Gefühl haben, der Boden wird ihnen weggezogen und sie fallen erstmal. Und heute am Ewigkeitssonntag denken wir daran, der Tod, er spricht nicht das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Und bei allen Schicksalsschlägen in dieser Welt, auch in deiner ganz persönlichen Welt, nicht das Schicksal, nicht die anderen, nicht die Umstände, nicht einmal du selbst sprichst das letzte Wort, sondern Jesus Christus. Er spricht das letzte Wort. Ich bin das Alpha und das Omega, der Anfang und ich bin auch das Ende. Ich war im Anfang dabei und werde bis in alle Ewigkeit sein. Und das sehen wir auch anhand von den Verheißungen der letzten beiden Sonntagen, wie Gott eben die Dinge schon lange vor seiner Geburt in die Wege geleitet hat und uns dahin führt und auch für die Zukunft uns nicht im Ungewissen lässt. Sondern er, eben kurz zusammengefasst, er wird das letzte Wort sprechen und er wird allen Leid ein Ende setzen und er wird unsere Tränen abwischen. Und diesem Herrn und Heiland können und dürfen wir vertrauen. Und das tun wir ganz einfach, indem wir unser Leben ihm geben, denn er hat bereits sein Leben für uns gegeben. Und an dieser Stelle darf man ruhig auch mal Amen sagen. Vielleicht klingt das zu banal oder vielleicht auch schon zu alltäglich. Aber buchstabieren wir das doch mal durch, dieses Wunder, dass wir jeden Tag wieder neu erleben und feiern dürfen. Immanuel, Gott ist mit uns. Immanuel. Gott ist mit uns. Aber damit wir bei der Josefsgeschichte auch alle auf dem gleichen Stand sind, lese ich die euch nochmal vor. Wer eine Bibel dabei hat, darf natürlich gerne mit aufschlagen. Wir lesen sie in Matthäus, also nicht die klassische Geschichte, man Weihnachten aus dem Lukas-Evangelium hört, in Matthäus, da wird mehr der Fokus auf Josef gelegt. Matthäus 1, das sind die Verse, also Kapitel 1, das sind die Verse 18 bis 25. Also wer eine Bibel dabei hat, gerne mit aufschlagen. Matthäus 1, 18 bis 25. Das ist überschrieben, ich lese nach der Luther-Übersetzung, mit Jesu Geburt. Die Geburt Jesu geschah aber so, als Maria, seine Mutter, dem Josef vertraut war, fand es sich, ehe er sie heimholte, dass sie schwanger war von dem Heiligen Geist. Josef aber, ihr Mann, war fromm und wollte sie nicht in Schande bringen, gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Als er das noch bedachte, siehe, da erschien ihm der Engel des Herrn im Traum und sprach: Josef, du Sohn Davids, fürchte dich nicht, Maria, deine Frau, zu dir zu nehmen, denn was sie empfangen hat, ist vom Heiligen Geist. Und sie wird einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Jesu geben, denn er wird sein Volk retten von ihren Sünden. Das ist alles geschehen, damit erfüllt würde, was der Herr durch den Propheten Jesaja gesagt hat, der da spricht: Siehe, eine Jungfrau wird schwanger sein und einen Sohn gebären, und sie werden ihm den Namen Immanuel geben, das heißt übersetzt: Gott mit uns. Als nun Josef vom Schlaf erwachte, tat er, wie ihm der Engel des Herrn befohlen hatte, und nahm seine Frau zu sich, und er berührte sie nicht, bis sie einen Sohn gebar, und er gab ihm den Namen Jesu. Wie sagt man noch so schön? Verliebt, verlobt, verheiratet. Aber müsste man hier an dieser Stelle nicht sagen: verliebt, verlobt, geschockt? Betrogen und verletzt, der Boden unter den Füßen wird weggezogen. Wo ist er denn, der Glaube? Josef im freien Fall, Maria hat ihn hintergangen, Maria die Fromme. Das ist doch alles Lug und Trug, Heuchelei, Enttäuschung pur. Jetzt endlich kommt das wahre Gesicht der Maria zum Vorschein und ich fühle mich so betrogen. Was werden die anderen denn über mich sagen? Schwanger von einem anderen Mann? Spott und Hohn, Ächtung sind ihm gewiss. Eben, es war nicht nur Marias Ansehen, das darunter litt, sondern auch das vom Josef. Wie kann er denn bei seinen Freunden jetzt noch gut dastehen? Im Dorf, man würde überall tuscheln, man ist ja gebrandmarkt. Und jetzt? Mal so zwischendrin eine kurze Frage: Wie gehst du mit Enttäuschungen in deinem Leben um? Wenn du einer Täuschung aufgesessen bist und jetzt kommt die Wahrheit ans Licht, wenn dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, wie triffst du dann Entscheidungen? Wir haben ja letztlich keine Ahnung, was Josef im Kopf so alles durchging, was ehrlich so ein Kampf zwischen Liebe, Anstand und Enttäuschung, zwischen es ist aus und vorbei und doch irgendwie vielleicht noch so ein kleiner Hoffnungsschimmer. Sie hatte ja irgendwas gesagt, ne, dass sie so vom Heiligen Geist schwanger geworden ist. Ja, ist klar, ne? Ich bin Zimmermann, aber ich bin nicht doof. Ja. Jungfrauengeburt war damals genauso unmöglich wie heute. Und an Wunder glauben, wenn sie einem positiv irgendwie helfen, dann ist es ja leicht. Aber wenn ein Wunder geschieht und dabei dir der Boden unter den Füßen weggezogen wird, dann hinterfragst du das Wunder doch gleich zweimal. Aber wie gesagt, wir haben keine Ahnung, was Josef durch den Kopf ging. Es wird uns schlicht und einfach nicht überliefert. Aber wir können es uns denken, wenn wir uns allen für einen Moment mal in die Situation hineinversetzen, wie könnte es diesem Josef gegangen sein? Was allerdings interessant ist, ist ja, was uns überliefert ist, wie Josef reagiert hat. Also seine Tat. Und da wird erstaunlich, wenn wir mal genau lesen. Da heißt es in Vers 19, vielleicht ist es euch vorher beim Bibeltext auch schon aufgefallen, da heißt es: Josef aber, ihr Mann, war fromm und dann und wollte sie nicht in Schande bringen. Gedachte aber, sie heimlich zu verlassen. Jetzt sind wir ein bisschen verwirrt, oder? Erst will er sie nicht in Schande bringen und dann einfach abhauen. Das ist ja ein toller Kerl, oder? So kennen wir das doch heutzutage auch, gell? Sobald es um Verantwortung geht, sobald es nicht nur um Spaß und um Reiz und irgendwie sexy ist oder sowas, ne, dann macht man den Kürzeren. Wenn es um Hingabe geht, um Leidenschaft, ja, dann kneifen doch viele Männer und hauen ab. Gott sei Dank nicht alle. Aber selbst auch in christlichen Kreisen kenne ich genug traurige Geschichten, die dann ganz schnell ab und davon sind. Auch hier nochmal kurz die Frage, wie gehst du mit Entscheidungen um? Wenn du in schwierigen Situationen steckst oder auch ganz allgemein, was hast du so im Blick, dein Horizont, wenn du Entscheidungen triffst? Dich? Die anderen? Gott? Was sind deine inneren Antreiber? Stolz? Schmerz? Willst du Recht haben? Gut dastehen? Gut aus der Geschichte rauskommen? Möglichst angenehm? Ohne Stress? Um Vers 19 besser zu verstehen, beziehungsweise Josef angedachte Handlungen, müssen wir wissen, ein Verlöbnis zur Zeit Jesu galt bereits als festes Eheversprechen. Und jeder Verkehr mit einem anderen Partner war demzufolge eigentlich schon Ehebruch. Und auf Ehebruch stand die Todesstrafe. So war es im Gesetz verankert und für die frommen Juden, und Josef war ein frommer Jude, war das klar. Und es war Josef heilig und wichtig. Josef hätte also seiner Braut wegen Ehebruch, hätte er sie anzeigen können. Sie hat Ehebruch begangen. Es wäre dann zu einem öffentlichen Prozess gekommen. Und selbst wenn am Ende die Beweislage für ein Todesurteil vielleicht nicht ganz ausgereicht hätte, wäre auf jeden Fall Marias Ruf dahin gewesen. Aus und vorbei. Und das wollte Josef nicht. So lesen wir es. Er wollte sie nicht in Schande bringen. Das heißt, er war fromm. Er hatte kein Interesse daran, seine Braut bloßzustellen. Darum dachte er sich eine andere Lösung aus. Er wollte sich von Maria trennen, wie das Gesetz vorschreibt, sie verlassen, ihr den Scheidebrief mitgeben. Dann wäre das Eheversprechen aufgelöst. Und Maria konnte dann den vermeintlichen Vater des Kindes heiraten. Und in Anführungsstrichen, mehr oder weniger, wäre alles in Ordnung. Freilich wäre Josef nach wie vor nicht ganz so gut dastehen, auch in der Gesellschaft damals. Aber zumindest wäre diese Sache mehr oder weniger gerettet. Und das wollte er tun, um die Ehre seiner Verlobten zu retten. Respekt, oder? Er hätte sein gutes Recht gehabt, hier einen Aufstand zu machen, Maria zu verstoßen. Er hätte die Macht gehabt, sie bloßzustellen, ihren Ruf zu ruinieren. Ich meine, sie ist ja selber schuld, hintergeht ihm. Wie sagt man heutzutage, ihr Profil zu zerstören? Aber seine Entscheidung fällt anders aus. Und bevor Josef jetzt hier handelt, greift Gott selber ein. In einem Traum klärt Gott ihn auf und gibt ihm klare Anweisungen. Nimm Maria zu deiner Frau, fürchte dich nicht. Das Kind ist nicht von irgendeinem anderen Mann, sondern vom Heiligen Geist und du sollst das Kind Jesus nennen. Er ist die Erfüllung der Prophezeiung aus dem Alten Testament. Und dann zitiert er ja nochmal Gott selber sein eigenes Wort. Eine Jungfrau soll schwanger werden und sie wird einen Sohn gebären. Immanuel wird er dann genannt. Und dann ist interessant, Josef tat, wie der Herr befohlen hatte. Punkt. Josef tat, wie der Herr befohlen hatte. Ehrlich? Obwohl das nur ein Traum war? Kneif mich doch mal, ne? So sagt man doch. Träum ich oder ist das noch real? Aufgrund eines Traumes sagt er oder tut er ganz praktisch das, was Gott gesagt hat. Und dieser schlichte Gehorsam ist, was Josef besonders auszeichnet. Dieses fast schon kindlich naive Hören auf Gottes Stimme. Er hört sich das an, was Gott zu sagen hat und er glaubt es. Und obwohl es unglaublich ist, tut er es trotzdem. Er tut, was ihm aufgetragen wurde. Und wird dadurch Werkzeug bei einem großen Tun Gottes, ja bei seinem größten Werk auf Erden, bei seinem Erlösungswerk. Dieses schlichte Vertrauen und Tun ist es, was Josef auszeichnet. Und Bibelleser hören hier auch gleich schon die Wiederholung aus dem Alten Testament. Da heißt es, Gehorsam ist besser als Opfer. Gehorsam ist besser als Opfer. All eure Lobpreislieder, alle eure Anbetungslieder, all eure Wunder und alles im Namen des Herrn und alles, was wunderbar und glorifizierend ist, all euer Aufopfern im Namen des Herrn, will Gott nicht an erster Stelle, sondern er möchte, dass wir ihm vertrauen und das tun, was er sagt. Ganz simpel und einfach. Gehorsam ist besser als Opfer. Jesus hat mal provozierend gefragt, Lukas 6, 46, warum nennt ihr mich dauernd Herr, wenn ihr doch nicht tut, was ich euch sage? Oder an anderer Stelle, Johannes 15, Vers 14 folgende, ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch aufgetragen habe. Ich nenne euch nicht mehr Diener, denn ein Diener sagt der Herr nicht, was er vorhat. Ihr aber seid meine Freunde, denn ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Ich habe euch alles anvertraut. Ich finde es immer wieder spannend, ne? Ich werde ganz oft gefragt, was ist denn Gottes Wille für mein Leben? Was will er denn, dass ich tun soll? Oder manche formulieren das auch so, ja, wir müssen doch erst mal stille werden, auf Gott hören und bevor sie nichts gehört haben, dann machen sie auch nichts. Oder sie hören ganz interessante Dinge, ja, wie zum Beispiel die junge Frau, als ich jung war und noch hübsch und dynamisch war. Ne, hat eine junge Frau mir dann mal einen Brief geschrieben, damals war das Handy noch nicht so on Tour, ne? Dann hat sie mir einen schönen Brief geschrieben, in dem sie mir erklärt hat, dass ihr Gott gesagt hat, dass ich der Mann bin, den sie heiraten wird. Vorweg, es war nicht die Hanna. Ne? Also, ich fand das damals spannend, habe den Brief meinem Jugendkreisleiter gezeigt und gefragt, was ich denn machen soll. Und der hat einfach nur geschmunzelt und gesagt, ganz einfach, ihr bleibt im losen Kontakt, bis Gott dir auch zeigt, dass diese Frau die Frau ist, die du mal heiraten wirst. Der lose Kontakt verlor sich aufgrund der Entfernung und so ohne WhatsApp und Co. Ist es auch ein bisschen schwieriger, ne, damals gewesen. Und dann habe ich sie so nach circa 3 Jahren mit ihrem Verlobten auf einem christlichen Konzert wieder getroffen. Und innerlich dachte ich nur, Moment, ich bin der Auserwählte. Deshalb 3 kurze Gedanken zu Gottes Stimme hören oder der Wille Gottes für unser Leben vielmehr. Erstens, zu 99% im Alltag brauchen wir nicht fragen, was Gott will. Es ist schlicht und einfach klar. Wie wir es gerade gehört haben, ich habe euch alles anvertraut, was ich vom Vater gehört habe. Es ist klar. Die Herausforderung liegt eher darin, dass wir eben nicht tun, ihn Herrn nennen und doch nicht tun, was er uns seinem Wort sagt. Da liegt das Problem. Wie heißt es so schön in 1. Thessaloniker 5, Vers 16, folgende. Seid allezeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Das ist der Wille Gottes. Du hast es schwarz auf weiß, sei fröhlich. Ich erinnere an die Predigt, die ich vor kurzem gehalten habe, ein paar Wochen her, die Freude am Herrn ist meine Stärke. Ja. Bete ohne Unterlass und sei dankbar in allen Dingen. Das ist der Wille Gottes für euer Leben in Jesus Christus. Punkt. Was ist der Wille Gottes für mein Leben? Sei fröhlich, sei dankbar, bete. Wir leben in einer Gesellschaft der Singularitäten. So hat es mal ein profaner Soziologe gesagt, der Andreas Redwigs. Und dann hat er weiter formuliert, das heißt, das Besondere, Einmalige, Einzigartige gilt als höchstes Ziel. Und das in allen Bereichen des Lebens. Arbeit, Konsum, Politik, Freizeit, Partnerschaft. Ich ergänze jetzt Gemeinde und Glaube. Und da brauche ich dann auch so eine ganz persönliche Anrede Gottes und Willensoffenbarung Gottes, um das Besondere, um dieses Einmalige zu tun, was Gott uns schon längst in seinem Wort gesagt hat. Versteht ihr? Warum tun wir nicht fröhlich beten und in Dankbarkeit die Dinge, die offensichtlich Gott uns vor die Füße gelegt hat? Ganz salopp, du brauchst fürs Toilettenputzen keine göttliche Offenbarung. Brauchst du nicht. Du brauchst keine extra göttliche Offenbarung, um deinen Nächsten zu lieben wie dich selbst. Du brauchst keine göttliche Offenbarung, um in deiner Familie den Willen Gottes zu tun oder als Single in deiner Ehe im Beruf, in der Gemeinde, in der Freizeit, im Internet, beim Fernsehgucken, egal wo du bist, 99% ist einfach klar. Und die Herausforderung liegt, dass du es tust, dass du es einfach machst und nicht ewig fragst, was ist Gottes Wille in meinem Leben? Versteht ihr? Es steht schon alles da. Fang einfach an und lebe es. Sei gehorsam in Treue und Geduld in allen Bereichen deines Lebens. Und dann mach nicht den typisch deutschen Fehler, ich muss perfekt sein. Wenn du einfach anfängst, Gottes Willen zu tun, dann wirst du merken, ich scheitere. Ich werde es nicht schaffen. Auch ein Josef, der uns in vielen ein Vorbild sein darf, war nicht perfekt. Er war nicht der wahre Jesus. Ein David, der Mann nach dem Herzen Gottes, auch nicht. Auch kein Petrus und auch kein Paulus. Warum also ausgerechnet solltest du es denn dann sein? Und es gibt eine gute Nachricht. Gott möchte dich mit Gnade und mit Barmherzigkeit krönen. Kröne dich nicht selbst mit Rechtfertigung, Ungehorsam und Stolz. Lass nicht dein Scheitern über dein Leben bestimmen, sondern lebe im Scheitern durch die Gnade Gottes. Manchmal habe ich den Eindruck, wir haben so viel Angst vor dem Scheitern, dass wir so lange eine göttliche Offenbarung brauchen, bis wir dann endlich unseren Hintern hochbekommen. Und wenn es schief geht, dann haben wir noch eine gute Entschuldigung, weil Gott hat es uns ja gesagt, ne? Und er ist schuld. Und dann sind wir aus dem Schneider. Und dann ist ja auch manchmal so, wenn die Offenbarung ausbleibt, dann machen wir gar nichts. Weil Gott hat mir ja nichts gesagt. Versteht ihr, du kannst noch so fromm sein und dich dabei selbst belügen. Wir kennen doch alle die Geschichte vom barmherzigen Samariter. Die Frommen hatten immer eine Ausrede. Der Heide tat das Offensichtliche. Versteht ihr, darum geht's. Zuallererst. Und wir wissen es, was zu tun ist. Und das Schöne ist, wenn wir das dann tun, wenn wir es einfach tun, fröhlich, dankbar und im Gebet, dann werden wir erleben, dass Gott zu uns spricht, uns Offenbarungen schenkt. Und dann wird das andere folgen. Aber wenn wir ständig nur darauf warten, irgendeine Offenbarung zu haben, bis ich zu meinem Nachbar gehe oder bis ich sonst irgendwas mache, ja, dann werden wir manchmal jahrelang sitzen. Und die Aufforderung heute Morgen ist, es einfach zu tun im Gehorsam. Ganz simpel. Es zu tun und zu leben. Und da haben wir genug Herausforderungen schon. Und dann dürfen wir fröhlich scheitern, weil er uns mit Gnade krönt und Barmherzigkeit. Und dann bestimmt nicht das Scheitern über mein Leben, sondern die Gnade Gottes. Dritter Gedanke. Jesus war gehorsam bis in den Tod. Er ist sozusagen der wahre Josef. Er hat den Willen Gottes bis ans Ende durchgeführt. Und wenn wir Gottes Willen erkennen und tun, ganz simpel, dann führt es uns immer und immer wieder in Anfechtung. Sollte Gott wirklich gesagt haben, dass ich das jetzt tun soll? Hat wirklich Gott gesagt, dass das so ist? Kann man das nicht auch noch ein bisschen anders sehen? Wir kennen das am Anfang von der Bibel her. Na, da kommt doch im Garten Gethsemane, da kommt doch die Schlange und dann heißt es, sollte Gott gesagt haben. Ist es denn wirklich so? Müssen wir das wirklich so verstehen? Sollte Gott gesagt haben. Auch bei Jesus, als er vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde, was sagt der Satan zu ihm? Du hast doch die Power, du hast doch die Macht, dein Schicksal selbst in die Hand zu nehmen. Du kannst doch deinem Leid ein Ende setzen. Tu es doch einfach. Und was antwortet Jesus? Er sagt letztlich mit dem Bibelzitat, der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Bei Gott gibt es einen viel größeren Horizont als unser irdisches Wohlergehen. Unser Blick reicht manchmal nur bis hierhin. Und das wollen wir verändern. Aber Gottes Blick reicht bis in die Ewigkeit. Es ist so viel größer und weiter. Und mit Fokus auf die Ewigkeit, so haben wir es vorher gesungen, auf Gott selbst, geht Jesus diesen gehorsamen Weg bis ans Kreuz. Und er bittet noch vorher seinen Vater, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Aber er geht ihn in Gehorsam. Und weil er es getan hat, dürfen wir jetzt leben. Aus Gnade und durch die Kraft seines Heiligen Geistes. Durch Gehorsam, durch seinen Gehorsam hat er Gott verherrlicht. Was damals Adam und Eva nicht geschafft haben, weil sie ungehorsam geworden sind, hat er vollbracht. Und daher nochmal die Frage, wie gehst du mit Enttäuschungen um, wenn du in schwierigen Situationen steckst? Was hast du da im Blick, wenn du Entscheidungen triffst? Dich, die anderen, Gott? Was sind denn die inneren Antreiber? Stolz, Schmerz, du willst Recht haben, gut aus der Sache rauskommen, gut dastehen, möglichst angenehm. Was ist dein Horizont? Da oder da? Josef suchte Gottes Horizont und Gott antwortete ihm wunderbar. Nicht einfach und mit Folgen, aber dadurch wird er Teil von Gottes Heilsplan mit uns Menschen und seinem Erlösungswerk. Wenn wir Gottes Horizont suchen, dann antwortet er uns. Nicht unbedingt einfach und auch mit Folgen, aber immer wunderbar. Denn er wird Immanuel genannt. Gott mit uns. Amen.